Ich persönlich habe einen großen Unterschied gemerkt, seit ich Aminosäuren zufütter. Und seitdem habe ich eigentlich vor allem mit der Berührungsempfindlichkeit und ja, so ein bisschen mit dieser Muskelsteifheit ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es auf jeden Fall besser geworden ist. Aber wie siehst du das? Was würdest du jetzt einem PSSM2 geplagten Pferd füttern? Oder gibt es da irgendwie wissenschaftlich validierte Futterzusätze? Weil es gibt ja so viel im Internet, was man dazu findet. Und jedes ist irgendwie dieses eine Wundermittel, was man füttern soll. Genau, kannst du da vielleicht noch ein bisschen dazu ausholen?
Hey, schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener. Und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere, wenn dich ein Thema interessiert, oder schreib mir, wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Vielleicht ist dann bald auch deine Frage Thema einer Podcast-Folge.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Mit Dr. Sandra Löckener.
Schön, dass du zuhörst bei unserer 11. Folge vom Kranken zum gesunden Pferd. Und bevor ich dir jetzt gleich sage, worum es heute geht, muss ich mich ganz kurz vorab entschuldigen, weil man hört leider ab und zu, glaube ich, mal meinen Magen knurren. Und das liegt daran, dass ich jetzt gerade faste. Nicht besonders krass, also ich wollte das jetzt einfach mal für 3 Tage machen. Ich habe es noch nie in meinem Leben gemacht und wollte einfach mal gucken, ob ich das kann. Und heute ist Tag 2 und irgendwie mit dem Zeitpunkt, wo ich mich hingesetzt habe für die Podcast-Aufnahme, fängt mein Magen einfach an zu knurren. Also von daher, wenn du das ab und zu hörst im Hintergrund, dann bitte sorge dich nicht. Es ist alles in Ordnung. Drücke mir eher die Daumen, dass ich die 3 Tage schaffe und durchhalte. Und dann wird auch wieder regelmäßig gegessen und weiter geschlemmt. So. Jetzt gucken wir uns mal an, womit wir uns heute beschäftigen. Es ist auf jeden Fall eines meiner absoluten Lieblingsthemen, weil ich ganz, ganz viel damit zu tun habe und weil ich es liebe, damit zu arbeiten, weil, ich will es noch gleich zu viel verraten, aber weil gerade so meine Hot Topics, nämlich Fütterung und Bewegungsmanagement, für diese Erkrankung ganz, ganz wichtig sind. Und jetzt bin ich gespannt, ob irgendjemand schon eine Idee hat, um was es heute gehen könnte. Aber ich will euch gar nicht auf die Folter spannen. Es geht ums Thema PSSM2. PSSM2 ist so ein Überbegriff für diverse muskuläre Erkrankungen, von denen wir noch nicht genau wissen, wie viele gibt es denn eigentlich am Ende und wodurch unterscheiden die sich. Es gibt jetzt auch inzwischen den Begriff MIM dafür. Das ist sozusagen jetzt eine neuerdings verwendete Abkürzung, weil man davon ausgeht, dass das ein bisschen besser passt, weil bei PSSM2 man so ein bisschen zu stark die Anlehnung an PSSM1 hat. Und wir werden uns heute zunächst mal mit unterschiedlichen Symptomen befassen. Die Folge heute ist sehr wissenschaftlich geprägt, denn tatsächlich werden mir ganz, ganz viele Fragen zum Thema PSSM2 gestellt. Und was fast alle diese Fragen gemeinsam haben, ist: Hey Sandra, kannst du uns nicht mal kannst du uns nicht mal berichten, was Stand der Wissenschaft ist? Weil man hört so viel und es gibt so viel kontroverse Meinungen, und was sagt denn eigentlich die Wissenschaft dazu? Und das heißt, dementsprechend wird diese Folge heute sehr wissenschaftlich geprägt. hier und da mal ganz kurz auch gespickt mit persönlichen Erfahrungen von mir, weil ich wirklich sehr, sehr viel auch schon seit langer Zeit mit Pferden mit muskulären Dysfunktionen arbeite. Aber überwiegend geht es eben tatsächlich um die Wissenschaft, verstehst du? Und deshalb setz deine Brille auf, damit du schlau aussiehst und höre zu, spitz die Ohren. Wir beginnen jetzt erstmal mit einem kleinen Erfahrungsbericht von einer Besitzerin von PSSM2-Pferden. Und die wird uns jetzt als allererstes mal berichten, wie die Symptome bei ihren Pferden aussehen.
Hallöchen, hier ist die Diana Köhler von Lola die schwarze Perle und ihr findet uns auch bei Instagram. Und ich habe eine Stute Lola, die ist mittlerweile 8, und eine Stute Solina, die ist 6. So, die Lola habe ich im November 2020 gekauft. Sie war eigentlich schon immer unrittig, sie war immer gestresst, die Ohren, die waren immer verschwunden. Sie ist sehr viel gerannt, sie musste auch immer ablongiert werden, bevor man sich draufsetzen konnte. Satteln und so fand sie auch immer ein bisschen blöd, aber wir haben das dann mit ganz viel Ruhe und Geduld, haben wir das irgendwie versucht hinzubekommen. Man konnte sie dann auch nachher reiten in allen drei Gangarten, auf dem Reitplatz oder in der Halle. War aber bei neuen Dingen war sie immer sehr schnell gestresst und sie war auch immer sehr, ja, sehr eng und hat nie so richtig locker gelassen. Und ich habe gedacht, es braucht einfach noch Training. Sie war zu der Zeit halt auch erst 4 Jahre alt. Und genau, das wurde irgendwie nicht besser. Und dann kam so 3 Monate später, im Februar 21, kam dann eine unklare Lahmheit dazu. Und zwar war sie vorne wechselseitig lahm. Ich meine, das wäre vorne links gewesen. Meine Osteopathin meint, es wäre vorne rechts gewesen. Die Osteopathin war dann da und hat sich das angeguckt, hat sie behandelt und hat auch einige Baustellen gefunden. Und am nächsten Tag war das Pferd hinten stockelahm. Also richtig, die hat richtig gehinkt. Und wenig später ging das Pferd wieder vorne lahm, wechselseitig. Also mal so, mal so. Dann habe ich mich letztes Jahr im Mai dazu entschieden, mir ein zweites Pferd zu kaufen, die Lola zu behalten und nur ein bisschen ins Gelände mit ihr zu gehen und habe mir dann meine Solina gekauft. Solina war zu der Zeit 5 Jahre alt. Ich wusste, dass sie auch PSSM2 hat. Sie ist P4 und PX getestet, war aber so unauffällig. So, dann kam sie zu mir in den Stall und sie war von Anfang an eher in sich gekehrt, ruhig, manchmal apathisch, aber in der Box mit weit aufgerissenen Augen, gestresst, hat überall irgendwie Monster gesehen und beim Reiten aber eher faul, also auch ganz komisch. So, nach 3 Monaten ungefähr wurde es nicht besser und plötzlich ist sie mit mir in einer Reithalle nebenan völlig eskaliert. Ich bin so dermaßen runtergefallen, wie ich noch nie in meinem Leben von einem Pferd gefallen bin. Und ich habe 35 Jahre mit Pferden zu tun und das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Und ich glaube, dass man mit denen ganz anders arbeiten müsste, um aus denen vielleicht wieder ein Reitpferd zu machen. Und ich bin mir auch sicher, dass man aus vielen PSSM2-Pferden auch ein gutes Dressurpferd machen kann, wenn Management, Futter und Haltung und alles ineinander übergreifen. Das sind wie so Zahnräder. Das muss einfach alles stimmen, das muss optimiert werden. Aber ich glaube, man muss sich auch einfach drauf einlassen. Man muss einfach sagen, da ist was. Das war mir vorher unbekannt, aber ich lasse mich drauf ein. Und ich versuche das und ich versuche dem Pferd zu helfen, damit wir beide als Team wieder glücklich werden können.
Als nächstes Gästlein haben wir jetzt eine junge Dame, die auch Besitzerin eines Pferdes mit muskulären Problemen ist und die einfach diverse Fragen zu dem Thema hat. Und ich habe diese Fragen jetzt einfach mal als Leitfaden für den Podcast genommen, weil die sich tatsächlich einfach ziemlich genau erstens mit den Haupttherapiefeldern decken und zweitens auch mit den Fragen, die ich so regelmäßig von euch allen eingesendet bekomme.
Hallo, liebe Sandra. Es freut mich auf jeden Fall wahnsinnig, dass du bezüglich deiner Podcast-Folge an mich gedacht hast. Ich beginne einfach mit einer kleinen Vorstellung. Ich bin die Nina und an meiner Seite steht mein mittlerweile fast 15-jähriger Reitpony Wallach Helmi. Seit längerem ist mir jetzt auch immer mal wieder oder sind mir immer mal wieder verschiedenste Symptome aufgefallen, die ich aber tatsächlich so jetzt in der Vergangenheit jetzt gar nicht unbedingt mit PSSM2 in Verbindung gebracht habe oder die jetzt gar nicht miteinander verknüpft habe. Genau, so hat zum Beispiel Hemi generell einen eher hohen Muskeltonus und neigt dabei auch schnell zu Verspannungen. Und ja, er stresst sich auch unheimlich schnell in verschiedene Situationen rein und ist tageweise wirklich ein irgendwie ganz anderes Pferd. Tageweise ist er auch sehr empfindlich bei Berührungen und zum Beispiel beim Putzen. Was mir dann aber auch aufgefallen ist, wenn ich ihn vorher ein bisschen aufwärme, irgendwie spazieren gehe oder so, dann ist das gar nicht der Fall. Also da kann ich ganz normal putzen. Zusätzlich tut er sich auch sehr schwer, mit der Hinterhand Gewicht aufzunehmen und neigt im Galopp teilweise zu einem Viertakt. Also er hat dann nicht diesen typischen Hasengalopp, aber er springt halt auch nicht richtig durch. Also das ist irgendwie auch so ein manchmal bei ihm, gerade im Galopp, so ein Gleichgewichtsthema und, glaube ich, auch wirklich ein Kraftthema. Ansonsten hat er auch den sogenannten Rope Walk, bei dem ja ein Pferd quasi die Hufe der Vorhand immer beim Laufen voreinander setzt. So als würde es quasi auf einem Seil balancieren. Das fand ich eigentlich in der Vergangenheit immer eher recht witzig und irgendwie süß. Und hatte das auch eben gar nicht mit auf dem Schirm, dass das irgendwie ein Indiz für PSSM2 sein kann. Aufgrund der vielfältigen Symptome bin ich jetzt derzeit an dem Punkt, ob ich nicht doch den Hemi auf PSSM2 testen lassen soll. Ich bin da tatsächlich nur ein bisschen im Zwiespalt bezüglich der Aussagekraft des Testes. Ist denn nun die Diagnostik inzwischen validiert oder gibt es da einen validierten Test?
Der Gentest. Ja, nein, vielleicht, wieso, weshalb, warum oder völliger Bullshit. Klar, also diese Frage erreicht mich natürlich super, super oft, weil es dazu ja unterschiedliche Meinungen gibt und viele Pferdebesitzer einfach sehr verunsichert sind. Und dann fragen, was sagt denn eigentlich die Wissenschaft dazu? Also was ist Stand der Wissenschaft in Bezug auf die Anwendbarkeit und die Aussagekraft kommerziell erhältlicher Gentests, um Pferde auf PSSM2 bzw. MIM zu testen? Also es gibt tatsächlich einiges an Forschung dazu, auch neuere Forschung. Also dazu wird regelmäßig geforscht und es wird regelmäßig versucht, diese Gentests zu validieren. Es gibt eine Forschergruppe aus den USA, die ist da sehr aktiv. Die besteht aus Forschern aus Michigan, Kalifornien und Nebraska. Und die sagen halt in allererster Linie mal, Gentests sollten eigentlich generell gut validiert sein, bevor sie kommerzialisiert werden. Also das heißt, das ist natürlich bei den aktuell erhältlichen Gentests nicht der Fall, denn zum aktuellen Zeitpunkt sind diese Tests nicht wissenschaftlich validiert. Also das heißt, diese Forschergruppe, die sich halt speziell sehr, sehr stark mit dem Thema PSSM2 bei Pferden befasst, die sagt halt so ein bisschen, das finden sie eigentlich nicht ganz okay. Also das haben sie mir auch nochmal in einem persönlichen Schriftum so gesagt. Sie finden das eigentlich nicht okay, dass der Test praktisch erst auf den Markt gebracht wird und nicht vorher validiert ist. Trotzdem wird, seit der Test auf dem Markt ist, versucht, ob man den nicht noch validieren kann. Bis jetzt ist es allerdings nicht der Fall. Also das heißt, es gibt verschiedenste Untersuchungen, Studien, die haben praktisch Zusammenhänge an Quarter Horses studiert. Die haben Untersuchungen an Warmblütern, an Arabern, an allen möglichen Rassen. Auch tatsächlich sogar Wildpferde wurden damit einbezogen, weil das natürlich auch interessant ist. So kommen bestimmte Genotypen einfach auch bei Wildpferden vor und so weiter. Aber was diese Tests eigentlich, also was die Untersuchungen eigentlich alle gemeinsam haben, ist, dass sie keinen signifikanten Zusammenhang herausfinden konnten zwischen einem der Genvarianten, die in den kommerziellen Tests getestet werden. Also viele Studien beziehen sich da vor allem auf die Genvarianten P2, P3, P4. Es gibt aber auch eine Studie, die sagt, es gibt keinen Zusammenhang zu irgendeinem P-Locus und einer histopathologischen Diagnose von PSSM2. Also die histopathologische Diagnose, das ist ja momentan einfach der Standard in der Veterinärmedizin, um einfach da eine möglichst gesicherte Diagnose zu haben. Und das bedeutet, da wird eine Muskelbiopsie untersucht. Und ja, da wurden einfach in diversen Tests, wurde das halt verglichen. Pferde, die praktisch in der Muskelbiopsie einen Befund haben, mit Pferden, die in dem Gentest die Diagnose gestellt bekommen haben, aber auch Pferde, die eben keinen Befund haben in den histopathologischen Untersuchungen, die werden dann teilweise trotzdem in den Gentests auf diese Varianten positiv getestet. Und das heißt, letztendlich gibt es da eben keinen Zusammenhang. Und das heißt, in der Wissenschaft ist es so, dass aufgrund des Fehlens dieses signifikanten Zusammenhangs zwischen einer histopathologischen Diagnose von PSSM2 und den kommerziellen Gentestvarianten kann die Verwendung dieser Genvarianten halt auch im Hinblick auf Zuchtselektion, für eine Ankaufsuntersuchung, generell als Diagnose nicht empfohlen werden. Und die Hersteller der Gentests, die gehen praktisch davon aus, also darauf basiert praktisch dieses System, dass die Genvarianten P2, P3, P4, PX, P8 und K1 ein hohes Risiko für die Entwicklung von Symptomen der Muskelintegritätsmyopathie, also von MIM oder eben früher PSSM2, darstellen. Das heißt, da deckt sich die Meinung der Wissenschaft nicht mit den kommerziell erhältlichen Tests. Jetzt ist es aber natürlich schon so, dass halt viele Pferdebesitzer sagen, naja, also irgendwie habe ich ja Probleme. Ich lasse ja mein Pferd nicht einfach aus Spaß testen und ich habe einen positiven Test und irgendwie passt es für mich halt alles zusammen. Also das ist halt schon sehr, sehr auffällig, dass einfach wirklich viele Pferde da positiv getestet werden auf eine oder mehrere dieser Genvarianten. Das heißt, da muss man dann davon ausgehen, laut dieser Tests, dass sie eben ein hohes Risiko für die Entwicklung einer muskulären Erkrankung haben und dass die Symptome vermutlich daher kommen können. Teilweise wird ja schon davon gesprochen, dass das jetzt gerade so eine totale Modeerkrankung ist. Das heißt, natürlich wird dann auch manchmal so eine Symptomatik halt ein bisschen runtergespielt. Ich denke, es ist halt so, dass einfach das Fazit ist, was man daraus ziehen kann. Es haben viel mehr Pferde muskuläre Probleme als bislang angenommen. Das heißt, ob diese Probleme jetzt letztendlich PSSM2 heißen oder MIM, ob sie irgendwie von P2, P4, PX oder sonst was kommen, ist eventuell ja gar nicht so relevant, weil es halt wirklich schon so ist, dass viele Pferde, ob jetzt getestet oder nicht, dann einfach von den Anpassungen profitieren. Und das wirft natürlich schon die Frage auf, weil die Anpassungen, da kommen wir jetzt gleich noch drauf, die umfassen halt vor allem die Gebiete Fütterung, Training und halt generell Haltung. Und das heißt, es wirft halt schon die Frage auf, dass so viele Pferde da offensichtlich muskuläre Probleme haben, Und eben dann auch auf die Anpassungen positiv ansprechen, ob wir nicht eventuell generell die Themen Haltung, Fütterung und Training von Pferden überdenken sollten. Denn dann hätten halt einfach gar nicht so viele Pferde diese Symptome.
Ich persönlich habe einen großen Unterschied gemerkt, seit ich Aminosäuren zufütter. Das entstand ja eigentlich aus der Atemwegsthematik heraus und ja, die Bedampfung von Heu. Und ja, deswegen habe ich angefangen, die Aminosäuren zuzufüttern. Und seitdem habe ich eigentlich vor allem mit der Berührungsempfindlichkeit und ja, so ein bisschen mit dieser Muskelsteifheit ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es auf jeden Fall besser geworden ist. Aber wie siehst du das? Was würdest du jetzt einem PSSM-2 geplagten Pferd füttern oder gibt es da irgendwie wissenschaftlich validierte Futterzusätze? Weil es gibt ja so viel im Internet, was man dazu findet und jedes ist irgendwie dieses eine Wundermittel, was man füttern soll. Genau, kannst du da vielleicht noch ein bisschen dazu ausholen?
Wenn wir uns jetzt gleich mal die Fütterung anschauen, denn die ist, würde ich mal sagen, der umfassendste Bereich und auch, man kann vielleicht sagen, der ausschlaggebendste, weil wenn an der Fütterung was nicht stimmt, dann kommt man teilweise in den anderen Bereichen auch nicht weiter. Also deshalb ist die Fütterung wirklich unheimlich wichtig und ich kann das nur empfehlen, dass ihr euch, wenn ihr das Gefühl habt, da könnte an eurer Fütterung was für die Muskulatur des Pferdes optimiert werden, dass ihr euch einfach einen Ernährungstherapeuten an die Seite holt, der damit Erfahrung hat, weil, das wird auch tatsächlich in der Wissenschaft empfohlen, das ist so schwierig, das selber zu durchblicken. Weil es geht ja nicht nur darum, was müssen wir da jetzt irgendwie in den Trog schmeißen, sondern es geht auch viel um die Zusammenwirkungen, um die Dosierungen natürlich. Und man muss echt jedes Pferd so ein bisschen individuell betrachten. Also ich werde euch jetzt gleich so ein paar allgemeine Sachen sagen, aber ich kann euch auch schon mal aus Erfahrung sagen, das ist noch lange nicht Ende der Fahnenstange. Also da gibt es noch viel, viel mehr, was aber dann halt noch viel spezieller wird. Deshalb werde ich jetzt auf jeden Fall mal so auf die Basics eingehen. Aber das kann ich nur auf jeden Fall raten, sich da wirklich mit einem Ernährungstherapeuten zusammenzutun. Dass es einfach da viel, viel leichter und viel schneller einfach zu einer Wirksamkeit kommen kann. Und es gibt jetzt halt klar so generelle Dinge. Also was wir wissen ist, dass für die PSSM-2-Pferde genauso viel wie für die PSSM-1-Sies eine möglichst zuckerfreie und möglichst stärkefreie Fütterung von Vorteil ist. Man kann in beiden Fällen gesunde Fette ergänzen. Bei PSSM2 gibt es sogar einfach Fette, die auch bestimmte Inhaltsstoffe haben, die dann für das jeweilige Pferd besonders interessant sein können. Also von daher kann diese Zufütterung auch tatsächlich aus Wirksamkeitsgründen Sinn machen. Man sagt so roundabout, der Fettgehalt der Zufütterung sollte so 5, maximal 6% nicht überschreiten. Ansonsten muss man es halt einfach individuell entscheiden. Gibt natürlich auch Entscheidungen, wo man aus irgendeinem bestimmten Grund drüber geht. Aber das ist jetzt mal so eine generelle Faustformel. Noch dazu wissen wir, dass die PSSM-2-Pferde einen erhöhten Bedarf an Protein haben. Das habt ihr sicher schon mal irgendwo gehört. Das liest man gerade rauf und runter, das Thema. Aber man weiß eigentlich relativ exakt, wie hoch der Mehrbedarf ist. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, so die meisten Futtermischungen, die jetzt so in der letzten Zeit entwickelt wurden, weil es gibt ja inzwischen unheimlich viele, die für PSSM-2-Pferde geeignet sein sollen. Und das stimmt ganz, ganz selten eigentlich mit diesem Proteingehalt überein. Also, und da würde ich jetzt auch wirklich so ein bisschen an euch appellieren als Verbraucher. Deshalb informiere ich da euch jetzt auch gerne, dass ihr halt wisst, worauf ihr dabei achtet, weil das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Ich habe schon Futtermischungen gesehen, da war die Proteinzufuhr teilweise um sechs bis siebenfache von der Tagesdosis erhöht. Und es gibt aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt keinen Hinweis darauf, dass das irgendeinen Vorteil hätte für diese Pferde. Das heißt, man muss sich halt echt im Klaren sein, vor allem wenn das wirklich als Proteinkomplex gefüttert wird, dann belastet das einfach auch deutlich die Stoffwechselorgane, also vor allem die Niere, die hat da richtig, richtig viel zu tun, das alles zu zerlegen und irgendwie verwendbar zu machen. Also das muss man sich sehr, sehr gut überlegen, warum das gerechtfertigt ist, das Pferd so stark mit Protein überzudosieren. Der normale Mehrbedarf, der liegt so bei 12%. Das heißt, da würde man dann halt eben gucken, okay, was ist die Grundfutterration des Pferdes? Wie sieht es da aus mit dem Proteingehalt? Wie viel nimmt das Pferd dadurch auf? Es gibt natürlich auch gewisse Situationen, es gibt ja auch noch andere Erkrankungen, die einen Mehrbedarf haben. Oder es gibt auf der anderen Seite auch Erkrankungen, wo man den Proteingehalt in der Nahrung halt so gering wie möglich halten muss. Das heißt, das wird dann natürlich auch noch mit einbezogen. Und dann entscheidet man halt daraus, wie viel Protein wird im Zweifelsfall zugefüttert. Und merkt euch einfach diese Zahl, und wenn ihr ein Präparat nutzt, dann guckt, ob das da nicht, also dass es da möglichst nicht drüber geht, und wenn, dann müsst ihr das wirklich echt mit einem Ernährungstherapeuten absprechen. Das würde ich euch auf keinen Fall empfehlen, das einfach auf Verdacht so stark überzudosieren. Und dann gibt es ja, wie gesagt, auch noch den Unterschied, ob man halt sagt, okay, man füttert die Aminosäuren in Reinform oder man gibt halt eben die Proteinkomplexe. Das macht halt für den Stoffwechsel auch nochmal einen Riesenunterschied. Wir kommen auch nachher nochmal kurz auf die Proteine zurück. Aber ich würde jetzt eben abgesehen von diesen Basics, würde ich euch jetzt einfach mal so ein paar einzelne Futterzusätze nennen, die mir jetzt halt auch ganz viel geschrieben wurden, die entweder eben in vielen Futtern vorkommen oder die vielleicht auch irgendwo in der Literatur, wo halt irgendwelche Pferdebesitzer mal aufgeschnappt haben, dass die halt sinnvoll sein könnten. Und da werde ich euch jetzt mal so ein bisschen sagen, weil ich bin ja immer unser Faktenchecker, ne? Also ich bin einfach dazu da, zu sagen, was ist denn Stand der Wissenschaft? Also was sagt die Wissenschaft dazu? Klar, ich habe dann auch noch meine eigenen Erfahrungsberichte aus meinem Reha-Betrieb, weil PSSM-Pferde ist natürlich das, was ich ganz, ganz viel habe, weil ich ja eben zum einen Ernährungstherapeut bin und zum anderen ja auch noch Bewegungstherapeut. Und das kommt natürlich bei diesen Pferden halt total zusammen. Deshalb habe ich da schon viele und habe natürlich auch Erfahrungswerte. Die werde ich vielleicht auch hier und da mal einfließen lassen, aber kennzeichne euch das dann und sage euch aber ansonsten jetzt tatsächlich so die Informationen, die wirklich einfach aus Studien und aus wissenschaftlich validierten Untersuchungen kommen. Also wir fangen mal an mit etwas ganz Harmlosem, nämlich die Hagebutte. Also Hagebuttenschale ist zum Beispiel oft ein Bestandteil von Futtermischungen. Und Hagebuttenschale ist wirklich was, das könnt ihr einfach guten Gewissens zufüttern, weil Hagebuttenschale hat die Wirkstoffe aus Hagebuttenschale haben eine entspannende Wirkung auf die glatte Muskulatur. Jetzt ist die glatte Muskulatur tatsächlich nicht die Skelettmuskulatur, sondern die glatte Muskulatur befindet sich zum Beispiel in den Atemwegen, im Darm, in den Blutgefäßen und so weiter. Aber mit Sicherheit ist natürlich bei einer Muskelerkrankung auch die glatte Muskulatur irgendwie betroffen von Dysfunktionen. Und von daher, weil wir ja immer einfach bei diesem PSSM2-Thema so das Problem haben mit einem erhöhten Muskeltonus, sind natürlich einfach Substanzen, die da zur Entspannung beitragen, schon sehr wertvoll. Vor allem, wenn sie einfach generell gesund sind und einfach keine besonderen Nebenwirkungen haben, wie eben bei der Hagebutte. Dann das nächste, was glaube ich auch vielen ganz, ganz geläufig ist, ist das Thema Magnesium. Also Magnesium hat ebenfalls, genau wie die Hagebutte, eine entspannende Wirkung auf die glatte Muskulatur. Man ist sich tatsächlich, obwohl das ganz, ganz viel eigentlich davon ausgegangen wird, aber man ist sich noch nicht hundertprozentig sicher, ob dieser Effekt sich auch bei der Skelettmuskulatur zeigt. Bei der glatten Muskulatur ist es aber ganz eindeutig belegt. Das heißt, auch hier, also da gibt es zum Beispiel eine Untersuchung, was die Bronchialmuskulatur angeht. Also da konnte man das schon sehr sicher belegen, dass es halt eben diese entspannende Wirkung auf die glatte Muskulatur hat. Und was man aber schon festgestellt hat, ist, es erhöht die Leistungsfähigkeit der Skelettmuskulatur. Und das ist ja auch so ein bisschen ein typisches Symptom, diese reduzierte Leistungsfähigkeit von der Muskulatur, ne? Die wird halt schnell steif, die übersäuert schnell. Also von daher ist natürlich generell, dass die Leistungsfähigkeit der Skelettmuskulatur erhöht wird, ist halt eben nicht nur für Sportpferde interessant, sondern halt eben auch für Pferde mit muskulären Dysfunktionen. Man kann da ein bisschen gucken. Es gibt Magnesiumverbindungen, die werden da möglicherweise noch etwas besser von der Muskulatur aufgenommen als andere. Dafür gibt es wieder andere, die haben vielleicht zusätzlich noch einen schützenden Effekt auf den Magen, weil der Magen leider auch sehr oft bei diesen Patienten in Mitleidenschaft gezogen wird. Und was Magnesium, also was auch noch sinnvoll ist, ich spreche es mal ganz kurz an das Thema, das würde aber jetzt auch ein größeres Fass aufmachen. Magnesium ist halt ein Antagonist zu Calcium und Calcium sollte tatsächlich nicht zu viel vorkommen im Muskel. Also der Calciumabbau die Calciumverstoffwechselung ist da manchmal gestört und von daher kann das sehr von Vorteil sein, wenn wir da einfach den Antagonisten füttern und dadurch natürlich auch ein kleines bisschen die Aufnahme von Calcium hemmen. Alles in Maßen, aber so macht das Sinn. Dann, was auch ein ganz wichtiger Begriff ist für alle PSSM2-Pferdebesitzer, ist der Begriff der Antioxidantien. Und ich fange jetzt mal mit einem Antioxidans an. Das ist das Traubenkernmehl. Das ist ein sehr starkes Antioxidans. Und das bedeutet, das kann die Muskelzellen vor oxidativem Stress schützen. Also oxidativer Stress führt zur Zellschädigung und Traubenkernmehl kann da helfen, ist also auch super gesund, wenn Pferde muskuläre Probleme haben. Dann, was auch auf jeden Fall sehr wertvoll ist, sind Leinsamen oder auch Leinkuchen, denn die enthalten, oder vielleicht sogar auch Leinöl, also die enthalten auf jeden Fall langkettige Fettsäuren. Und es gibt diverse Studien, die praktisch sagen, langkettige Fettsäuren sind das ideale Futter für PSSM2-Pferde. Die verringern die Auswirkungen von durch Muskelanstrengung verursachtem oxidativem Stress. Also das heißt, wir haben ja oft bei Pferden mit einer Muskelerkrankung einfach, eine immer wiederkehrende, teilweise sogar andauernde, sehr starke Belastung der Muskulatur. Und dadurch haben wir eben automatisch dieses Problem, dass wir immer mal wieder, dass dadurch halt der oxidative Stress entsteht, dass da freie Radikale sind und die führen halt zur Zellschädigung. Und das heißt, auch da kann eben, wenn da halt oxidativer Stress durch diese Muskelanstrengung, diese wiederkehrende oder diese andauernde entsteht, dann kann halt eben Leinsamen, Leinöl oder Leinkuchen diese Auswirkungen verringern. Dann kommen wir zum Vitamin E. Vitamin E wird ja eigentlich so, würde ich mal sagen, als aller wichtigstes und erstes Antioxidans irgendwie aufgeführt. Generell kommt Vitamin E ganz, ganz viel vor in unterschiedlichen Mineralstoffmischungen und so weiter. Also dem wird ein ganz, ganz hoher Wert beigemessen. Der kann jetzt so von wissenschaftlicher Seite tatsächlich nicht in diesem Maße bestätigt werden. Also es ist schon so, dass Vitamin E die Lipidperoxidation verhindert. Das bedeutet, das ist eine oxidative Degeneration von Lipiden, die auch zur Zellschädigung führt,
durch freie Radikale. Und das heißt, generell ist Vitamin E auf jeden Fall wichtig. Aber was jetzt ganz wichtig ist, man sollte Vitamin E auf keinen Fall überdosieren. Und es gibt auch keinen gesicherten Hinweis, zumindest ist mir keiner bekannt, dass diese Pferde wirklich einen generell erhöhten Verbrauch an Vitamin E haben. Also in einem akuten Schub, da ist das der Fall. Und da kann das auch mal sein, dass es sinnvoll ist, Vitamin E zuzufüttern. Aber ich würde tatsächlich davon abraten, dass man generell Vitamin E zufüttert, ohne eben den Status und den Bedarf und alles zu oder den Verbrauch zu kennen. Denn es gibt eigentlich zwei Dinge, wovor ich warnen würde. Das eine ist, man hat festgestellt, dass eben Pferde, die mit Vitamin E leicht überdosiert wurden, viel, viel schneller Muskelkater bekommen haben. Also das heißt, das ist natürlich das, was wir eigentlich bei PSSM-2-Pferden überhaupt nicht haben wollen. Und von daher ist das für mich eigentlich so ein typischer Nährstoff, wo ich dafür bin, dass man ganz genau weiß, was ist mein Verbrauch, was habe ich schon in der Ration drin und was fehlt mir möglicherweise noch. Weil ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es schon in irgendeiner anderen Podcast-Folge erwähnt, ich habe tatsächlich ganz, ganz oft das Problem, dass die Pferde mit Vitamin E absolut überversorgt sind. Und das liegt einfach daran, dass es in so vielen Mineralmischungen in hohen Mengen vorkommt. Und das wird halt dann oft auch einfach auf Verdacht gefüttert und so. Und ehe man sich versieht, hat man halt eigentlich dann eine totale Überdosierung vom Vitamin E. Es gibt sogar eine Studie, da hat eine langfristige Überdosierung von, also die war noch nicht mal so stark, die Überdosierung, aber eine langfristige Überdosierung von Vitamin E, Vitamin A und Beta-Carotin hat tatsächlich zu einer erhöhten Sterblichkeit geführt. Das ist aus der Humanmedizin, diese Studie. Aber das heißt schon irgendwie, okay, da schauen wir mal lieber genau hin. Also das scheint jetzt nicht so ungefährlich zu sein. Und vor allem ist es so, in der gleichen Studie wurde auch Vitamin C beispielsweise, welches auch ein sehr, sehr gutes Antioxidant ist, wurde auch über einen längeren Zeitraum überdosiert. Und da gab es halt überhaupt keinen negativen Effekt. Das bedeutet, ich möchte an dieser Stelle beim Vitamin E auf jeden Fall ein kleines Vorsicht irgendwie davor setzen und möchte aber dafür viel mehr Vitamin C in den Bereich eurer Aufmerksamkeit rücken, denn das ist wirklich ein super gutes Antioxidant. Das hat auch in Studien an PSSM2-Pferden mehrfach seine positive Wirksamkeit bestätigt. Das heißt, das ist genauso, dass das halt auch den oxidativen Stress senkt. Und noch dazu gibt es sogar eine Studie, die zeigt, dass Vitamin C Entzündungsreaktionen auf Muskelüberbelastung senkt. Also das heißt, das sind auch eigentlich mega Effekte dafür, dass man offensichtlich gar nicht so viel falsch machen kann mit der Dosierung und es auch gar nicht so leicht überdosiert werden kann. Okay, was ja ungefähr das Gleiche heißt. das heißt also, wenn ihr schon irgendwie sagt, ich will jetzt gerade einfach auf gut Glück irgendwas füttern, dann bitte nehmt einfach Vitamin C. Das wäre mein Appell, auch wenn ich natürlich generell, wie vorhin schon gesagt, wirklich dafür bin, dass man sich das vernünftig zusammenstellen lässt, die Ration, weil das wirklich super, super sinnvoll ist. Dann haben wir noch L-Carnitin, würde ich auch noch erwähnen. Finde ich auch ein ganz, ganz toller Zusatzstoff, vor allem eben, wenn die Pferde in einem Schub sind. Also das ist einfach, da gibt es Studien, die zeigen, dass das die auch wieder eben die Regeneration der Muskulatur nach einer starken Belastung oder sogar nach einer Überbelastung fördert. Das reduziert auch den oxidativen Stress. Und es gibt auch eine Studie für die Tablette meines Hundes. Er geht aber früher, hab noch ein bisschen Zeit. L-Carnitin kann auch Muskelschmerzen lindern. Also von daher ist das auch eine super Ergänzung, wenn man sagt, das Pferd steckt gerade im akuten Schub und benötigt Hilfe, dann ist L-Carnitin da sehr wertvoll. Wir kommen weiterhin zum Mangan, weil Mangan wird ja auch ganz, ganz viel genannt, als dass man das unbedingt füttern sollte, weil Pferde mit PSSM2 da einen Mehrbedarf haben. Hier muss ich auch ganz ehrlich sagen, erlebe ich auch viele Überdosierungen. Also von daher würde ich hier auch sagen, bitte vorsichtig sein, gucken, weil offensichtlich enthält vieles Futter mehr Mangan, als man eigentlich denkt. Das Mangan hat schon irgendwie seine Berechtigung im Muskelstoffwechsel, weil es benötigt wird, um das Laktat nach muskulärer Anstrengung abzubauen. Das heißt, das ist schon so, dass das im Schub mehr verbraucht wird. Und das heißt, wenn man viele Schübe hat, dann hat man vielleicht einen erhöhten Bedarf. Aber ich würde nicht sagen generell, also das kann ich nicht bestätigen und da würde ich auch auf jeden Fall zur Vorsicht raten, dass man das nicht einfach auf gut Glück zufüttert, sondern wirklich genau gucken, was hat der Rest des Futters für einen Mangangehalt, was braucht mein Pferd, was hat mein Pferd und so weiter. Also da wäre ich auch so ein bisschen vorsichtig. Bei Selen ist es tatsächlich so, also Selen, weiß ich, ist so ein typischer Nährstoff, wo viele einfach von sich aus schon super vorsichtig sind. Das ist auch absolut richtig. Aber tatsächlich darf man da auch nicht zu vorsichtig sein, weil Selenmangel ist ganz, ganz eindeutig mit muskulären Dysfunktionen korreliert. Also das heißt, das ist, also da besteht ein ganz, ganz häufiger Zusammenhang, dass man irgendwelche muskulären Probleme hat und da ein Selenmangel beim Pferd vorliegt. Und hier ist es natürlich auch so, gerade im Schub haben die auf jeden Fall einen erhöhten Selenverbrauch. Das heißt, Selen ist so eine typische Sache, da sollte man wirklich generell einfach wissen, was muss ich an Selen füttern, braucht mein Pferd was zusätzlich oder nicht. Und das kann dann schon mal sein, dass man eben im Schub Selen nochmal zufüttert. Aber hier, das ist auf jeden Fall keine Angelegenheit für, ich fütter das irgendwie generell kurweise, weiß aber eigentlich gar nicht, wie der Bedarf ist oder ob der gedeckt ist. Sondern Selen, da wäre es auch wirklich ganz, ganz wichtig zu wissen, ob da eben der Bedarf generell gedeckt ist. Und dann braucht man eigentlich, hat man dann tatsächlich nur im Schub einen Mehrbedarf. Was ansonsten auch noch wichtig ist, ist Zink. Und Zink ist auch, ist eigentlich das gleiche wie bei Selen. Das sollte schon einfach generell der Bedarf gedeckt sein, weil das auch nichts bringt, wenn ich dann auf einmal, wenn ich das Problem habe, irgendwie eine Tonne Zink ins Pferd knalle. Zink ist leider auch was, was ein bisschen unterschätzt wird in der Überdosierung. Auch wieder einer der Punkte, erlebe ich viele, viele Überdosierungen. Weil Zink wird so viel Positives zugeschrieben, dass ich glaube, da wird dann halt sehr, sehr schnell einfach dazu gegriffen, dass man sagt, ach komm, ich gönne meinem Pferd jetzt einfach mal eine Zinkkur, auch wenn ich eigentlich gar keine Ahnung habe, ob wie der Bedarf eigentlich ist oder wie mein Pferd sowieso versorgt ist damit. Zink ist also schon generell für den Muskelstoffwechsel, vor allem auch für die Regeneration. Und man hat einen Mehrbedarf an Zink, wenn man oft oder stark schwitzt. Das heißt, das kann natürlich dann schon bei einem PSSM2-Pferd der Fall sein, weil die tatsächlich schon aufgrund von Muskelschmerzen oder auch schnellerer Anstrengung ist es schon bei einigen Pferden so, dass die einfach schneller oder stärker schwitzen. Und dadurch kann es dann schon zu einem erhöhten Zinkbedarf kommen. Das heißt, es hängt dann natürlich davon ab, habe ich das generell bei meinem Pferd, dass ich feststelle, dass es einfach stark schwitzt oder, also da müsste ich sowieso so ein bisschen nachgucken, warum. Aber kann ja sein, dass es öfter auftaucht oder tatsächlich eben nur sehr punktuell. Aber da weiß man dann, okay, da kann der Bedarf dann schon mal steigen. Ja, und dann haben wir eigentlich eben noch die Aminosäuren. Dazu gibt es zu sagen, dass die als wichtigste Aminosäuren werden auf jeden Fall da Lysin, Methionin und Tryptophan genannt. Und Cystein, welches aber normalerweise aus Methionin gebildet werden kann. Hier ja, ist es natürlich auch so, ich bin halt schon irgendwie echt Fan davon, dass man auch mit den Aminosäuren nicht so richtig auf Verdacht rumspielt. Also da würde ich halt auch genau gucken, was sind einfach... Also was kriegt mein Pferd denn schon durch seine Grundnahrung? Dann wisst ihr jetzt schon, der Bedarf ist dann eben bei einem PSSM2-Pferd ungefähr 12% höher. Und dann kann man eben gucken, okay, was füttere ich denn zu? Und im besten Fall, weil es ist natürlich schon so, dass wenn ich halt irgendeinen Proteinkomplex fütter, also das heißt, wenn ich jetzt halt irgendein Futter wähle, wo halt meinetwegen Soja drin ist oder irgendwie ich füttere Hafer zu oder halt irgendein Futter, was einfach Aminosäuren enthält, dann weiß ich natürlich nicht, ob ich halt die Aminosäuren genau in dem passenden Verhältnis zufütter. Das heißt, das sollte dann auch einfach ein Ernährungstherapeut sich gut überlegen, ob man sagt, das macht trotzdem Sinn und das trifft einfach den Bedarf dieses Pferdes genau, wenn man es halt jetzt passend eben zum Grundfutter, zum Raufutter eben nimmt. Oder ist das halt so, dass es halt mehr Sinn macht, die Aminosäuren dann praktisch in Reinform zu füttern, weil man den Bedarf halt dann einzeln genauer treffen kann. Weil das wäre natürlich schon theoretisch möglich und das ist auch tatsächlich in der Praxis sehr oft der Fall, dass halt nicht alle diese Aminosäuren zugefüttert werden müssen. Ne? Also das heißt, da wäre halt im Proteinkomplex, wären dann halt doch irgendwie meinetwegen 2 Aminosäuren überdosiert und 2 sind aber im Mangel oder irgendwie so. Das kommt tatsächlich schon sehr regelmäßig vor. Also eigentlich meistens sogar, muss ich sagen. Also deshalb muss da der Ernährungstherapeut einfach entscheiden, ist da wirklich jetzt ein Zusatzfutter, welches Proteine enthält, das Richtige, weil es einfach genau vom Aminosäureprofil passt? Oder sollte man halt da eher tatsächlich auf Aminosäuren in Reinform gehen, weil ich dann natürlich das Verhältnis halt einfach ein bisschen anders dosieren kann. Generell, ich habe es eingangs schon gesagt, ist halt das Wichtige an der Fütterung, wenn die Fütterung nicht passt, dann werde ich für gewöhnlich auch Bewegungsprobleme nicht los. Also das ist halt das Entscheidende. Man kann noch so super perfekt trainieren. Wenn die Fütterung nicht passt, dann ist der Muskelstoffwechsel einfach, dann kann der nicht ideal laufen. Und dann kommt man an dem Punkt nicht weiter. Das heißt, ich würde das immer so angehen, dass man wirklich sagt, okay, ich richte mir die Fütterung ideal ein und das ermöglicht mir dann sozusagen, dass das Pferd möglichst trainierfähig ist, weil im besten Fall kann ich natürlich, wenn ich mein Pferd auch trainieren kann, dann kann ich ihm ja auch Gutes damit tun. Das Problem ist halt nur, wenn jetzt halt die Fütterung schon einfach nicht optimal ist, dadurch die Muskulatur Probleme hat und mein Pferd deshalb vielleicht einfach so wenig leistungsfähig ist oder so schmerzhaft ist in der Bewegung, dass ich halt gar nicht so richtig ins Trainieren komme, dann kann ich meinem Pferd halt übers Training auch nichts Gutes tun. Und das muss man schon ganz klar sagen, also bei PSSM2-Pferden gilt ganz klar die Regel, das Pferd entscheidet über die Bewegung. Also das heißt, da muss man dem Pferd ganz genau zuhören und da bin ich wirklich auch, muss ich sagen, also das ist eine absolut positive Auswirkung dessen, dass so viele Pferde jetzt einfach auch, also dass die Erkrankung generell so ins Bewusstsein rückt und dass so viele Pferdebesitzer jetzt auch davon ausgehen, ihr Pferd hat PSSM2, wenn es halt, also was halt bedeutet, irgendeine muskuläre Erkrankung offensichtlich, wenn es die Symptome hat, dann wird dem Pferd halt auch zugestanden, Schmerzen zu haben und zu sagen, ich kann einfach nicht. Und das ist wirklich, muss ich sagen, eine unheimlich positive Nebenentwicklung. Während halt dann früher möglicherweise den Pferden halt gesagt wurde, die sind einfach zickig oder bockig oder man muss da jetzt mal drüber reiten oder irgendwie so, weiß man halt jetzt, die haben einfach Schmerzen, die haben Unwohlsein, die können halt nicht. Und das heißt, das hat schon viel zum Pferdewohl beigetragen, dass man jetzt einfach dieses Bewusstsein hat, viel, viel mehr auf muskuläre Probleme zu gucken. Also ich kenne es irgendwie echt von früher. Da war das so, also entweder hattest du halt eine Diagnose, die irgendwie durch Röntgen bestätigt wurde oder so, oder im Zweifelsfall noch Ultraschall. Und aber dass jetzt da einfach das Pferd muskuläre Probleme hat, das wurde nicht so richtig ernst genommen. Und das hat sich jetzt wirklich geändert. Also man weiß einfach jetzt, dass eine muskuläre Dysfunktion ein Pferd wirklich leistungsinsuffizient machen kann. Und es kann dann einfach nichts dafür. Und das finde ich in Bezug auf den Tierschutz eine ganz, ganz positive Entwicklung. Und lasst euch da auch nichts anderes erzählen. Ne? Wenn euer Pferd sagt Nein zur Bewegung, dann gibt es immer einen Grund. Und dann, also ich meine, wenn die Bewegung richtig Spaß machen würde, warum sollte das Pferd dann Nein sagen? Also das heißt, lasst euch da bitte niemals irgendwie erzählen, das kann man durch Draufhauen lösen oder so. Ich kriege da gleich Gänsehaut, wenn ich das so ausspreche, weil es ist leider einfach so, ne? Also viele von euch werden es bestimmt sagen, ja, ja, ist mir auch schon geraten worden. Also bitte auf gar keinen Fall, bleibt da wirklich eurer Linie treu und vor allem tut eurem Pferd das nicht an. Guckt lieber, dass ihr die Ursache findet, dass ihr die Ursache verändert und dann wird das Pferd auch Spaß an der Bewegung haben können.
Gibt es auch bereits irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen und irgendwelche Studien zur Gestaltung des Trainings von PSSM2 positiv getesteten Pferden? Oder kannst du dazu vielleicht auch irgendwie irgendwelche Tipps, Erfahrungswerte mit uns teilen?
Ja, und jetzt haben wir es gerade schon angesprochen. Das Thema Bewegung bzw. Training ist ganz, ganz wichtig. Und wie fange ich da jetzt an? Also Bewegung ist natürlich auch für den Alltag relevant. Also sprich, wie kann sich das Pferd in seiner Freizeit bewegen? Und hier gibt es tatsächlich nochmal Unterschiede. Bei Pferden mit PSSM1, da ist ja praktisch die Empfehlung, die sollen sich wirklich regelmäßig bewegen können. Das heißt, was natürlich auch schlecht ist, ist, wenn sie sich bewegen müssen, wenn sie jetzt beispielsweise irgendwie gescheucht werden in der Herde oder, weil wenn es ihnen halt gerade wehtut, ist es halt wirklich super fies. Aber wenn die jetzt einen entspannten Offenstall haben, wo sie selber Freilaufmöglichkeit haben und immer mal hier hinschlendern, um irgendwas zu essen, da hinschlendern, um irgendwas zu trinken und so weiter, dann ist das ideal, weil diese Pferde haben ja praktisch ein Problem mit der Glykogenkonzentration, dass die einfach höher ist und dadurch muss das einfach regelmäßig abgebaut werden in der Muskulatur. Bei PSSM2-Pferden hat man sich die Glykogenkonzentration natürlich auch ganz genau angeschaut und hier gibt es jetzt eine super interessante Unterscheidung, nämlich bei PSSM2-Quarter-Horses ist die Glykogenkonzentration zwar niedriger als bei den PSSM1-Pferden, aber sie ist immer noch höher als bei den Kontrollpferden. Und das bedeutet, bei den Quarter Horses macht es durchaus Sinn, dass die sich auch wirklich regelmäßig bewegen. Das heißt, man müsste die halt am besten, also ich mache das dann immer so, dass ich die halt tracke, dass ich mir halt angucke, okay, wenn die viel Bewegungsmöglichkeit haben, wie viel bewegen die sich? Und wenn ich dann halt feststelle, die bewegen sich ausreichend, dann ist das wunderbar. Wenn ich feststelle, die bewegen sich nicht ausreichend, dann kann das wirklich sein, dass ich dann einfach jeden Tag aktiv sein muss, beziehungsweise ich bin dann teilweise, gut, das ist natürlich, ne, man hat ja immer in Reha andere Möglichkeiten, aber ich bin dann teilweise wirklich sogar mehrfach am Tag mit denen aktiv, weil dann habe ich natürlich genau im Blick, fühlen die sich wohl bei der Bewegung oder möchten die sich nicht bewegen, weil es kann ja auch mal sein, dass man sich aus anderen Gründen einfach nicht bewegt, wenn man die Möglichkeit hat im Freilauf. Ne? Also deshalb ist das da tatsächlich so, dass aufgrund dieser doch bisschen höheren Glykogenkonzentration als bei Kontrollpferden, dass es Sinn machen kann, dass die sich wirklich regelmäßig bewegen. Also die sollten halt möglichst wenig eben stehen. Bei Warmblütern und Arabern ist es tatsächlich anders. Da waren nämlich die Glykogenkonzentrationen nicht höher als bei den Kontrollpferden. Und das heißt, da ist es einfach völlig individuell. Es gibt manche von diesen Typen, die profitieren davon, wenn sie jeden Tag bewegt werden oder auch eben, wenn sie sich dauerhaft bewegen können. Es gibt aber auch welche, die lieben Pausentage, denen geht es viel besser mit Pausentagen oder denen geht es zum Beispiel auch viel besser, wenn sie über Nacht irgendwie eine entspannte Paddockbox haben mit einem super weichen Bett, weil es für die zum Beispiel, also für manche Pferde ist es halt einfach ganz, ganz wichtig, dass sie auch diese komplette Muskelrelaxation haben. Also das ist eigentlich für alle Pferde übrigens komplett wichtig, ne? Dass die wirklich in Tiefschlaf kommen und einmal die Muskulatur komplett relaxen. Aber halt eben für PSSM2-Pferde natürlich ganz besonders, weil wenn ich eh schon einen permanent erhöhten Muskeltonus habe und dann komme ich eigentlich nie in eine hundertprozentige Entspannung, dann ist es natürlich irgendwie der Killer. Also von daher muss man da ganz besonders darauf achten, dass die schön in Tiefschlaf kommen, dass die Muskulatur halt komplett relaxed. Und das kann halt dann eben unter Umständen auch bei Warmblütern oder Arabern ist das eben untersucht worden. Da kann es auch sein, dass die sich dann auch mal wohler fühlen, wenn sie über Nacht in irgendeiner Paddockbox sind. Generell, aber auch wenn man das jetzt so ein bisschen rassebedingt sagen kann, muss man natürlich immer individuell gucken, ne? Also das lässt sich nie absolut anwenden. Da gibt es immer individuelle Unterschiede. Ansonsten, was eigentlich allen gemein ist, also ich sage jetzt wieder, was so wissenschaftliche Empfehlung ist, dass man, bevor man reitet, immer 10 bis 15 Minuten Bodenarbeit machen sollte, und zwar in Schritt und in Trab. Das ist ganz wichtig, um die Muskulatur aufs Reiten vorzubereiten. Und in dieser Bodenarbeitsphase sollte der Fokus total auf Muskelentspannung sein. Das heißt, erst wenn ich die Muskelentspannung komplett herstellen kann, dann kann ich sagen, jo, jetzt schwinge ich mich mal drauf. Wenn ich merke, da ist was angespannt, da ist was einfach nicht richtig relaxed und ich konnte das einfach in dieser Bodenarbeitszeit nicht lösen, dann sollte ich eventuell an diesem Tag einfach auch aufs Reiten verzichten, weil das kann man sich ja vorstellen, dass wenn man einfach eine angespannte Muskulatur hat und dann hüpft da noch einer oben drauf rum, dass das halt maximal unangenehm ist. Beim Reiten sollte man dann die Versammlungsarbeitsphasen nicht länger als 5 Minuten gestalten. Letztendlich gibt es da unterschiedliche Studien. Manche zeigen 2 Minuten ist gut, 3, 4, 5, aber es gibt einfach keine, die sagt, über 5 Minuten ist sinnvoll. Also von daher ist schon mal das Gute für die Turnierreiterchen unter uns. In der Zeit kriegt man eine Aufgabe hin. Ja, das heißt, das ist nicht ausgeschlossen, dass PSSM2-Pferde auch turnierfähig sind. Es ist halt dann eben dementsprechend wichtig, wie man die Arbeit am Abreiteplatz vorher gestaltet und auch die Nachsorge und generell natürlich die langfristige Vorbereitung. Aber also im Zweifelsfall sollte man einfach nicht über 5 Minuten Versammlungsarbeit machen. Und wenn das Pferd das möchte, dann können das auch. Also muss das nicht nur einmal die 5 Minuten sein, das kann auch mal mehrfach der Fall sein. Dazwischen ist aber ganz wichtig, dass man immer wieder Dehnungshaltungen zulässt oder auch fördert. Also Dehnungshaltung kann alles Mögliche sein, ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob ihr jetzt alle bei Dehnungshaltung sofort irgendwie, okay, ich lasse das Pferd auf die Vorhand plumpsen im Kopf habt. Und euch fragt so, was, wirklich? Dehnungshaltung, da gibt es ganz, ganz verschiedene. Aber das würde es, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Aber Dehnungshaltungen sind dann ganz wichtig für die Muskulatur nach Versammlungsübungen. Die Reitzeit insgesamt hat sich als ideal gezeigt, wenn sie zwischen 30 und 45 Minuten liegt. Ja, und generell können PSSM2-Pferde ganz gut mit Stangen, auch mit Cavaletti, mal so ein bisschen locker über Cavaletti hüppen. Leichte Hügel sind auch okay. Alles, was größere Sprünge angeht oder stärkeres Bergauf- und Bergabreiten, muss halt sorgfältig überlegt sein. Einfach sehr gut beobachten, langsam rantasten. Das gilt sowieso generell. Man sollte halt jede Steigerung also einfach langsam vornehmen. Und einfach gut beobachten, ob es möglich ist, weil im Zweifelsfall muss man dann halt auch nochmal an anderen Faktoren was anpassen, wenn man irgendwo merkt, man kriegt keine Steigerung mehr hin oder das stagniert halt irgendwo. Also da ja, kann es auch wirklich Sinn machen, dass man sich so einen Trainingsplan macht oder machen lässt, weil man darüber halt auch einen guten Überblick behält, ne? Dass man sagt, okay, wie leistungsfähig ist mein Pferd? Kriege ich denn eine gewisse Steigerung hin oder kriege ich die nicht hin? Habe ich irgendwo eine Leistungsgrenze? Also das kann schon dann auch nochmal Aufschluss einfach so generell über den gesundheitlichen Zustand der Muskulatur eines Pferdes geben. Genau, und also was ich halt nur noch sagen kann, ist aus Erfahrung, ich vermeide halt auf jeden Fall bei PSSM2-Pferden krasse Leistungsspitzen. Also das heißt, wenn ich irgendeine Art von, also es muss jetzt nicht heißen, dass die sich gar nicht stark belasten dürfen, aber wenn dann halte ich halt diese Belastung sehr kurz und achte ganz besonders darauf, dass die dementsprechend gut vorbereitet sind auf diese Belastung und auch danach wieder völlig entspannen und dehnungsfähig ist die Muskulatur. Also da, das ist halt schon, muss man sagen, also finde ich jetzt bei einem PSSM-2-Pferd einfach insofern ein bisschen mehr Arbeit, weil wenn ich das jetzt so mit, ich meine, klar, das würde jedem Pferd gut tun, aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so bei einem meiner gesunden Pferde einfach komme und ich reite, klar wärme ich das auf und dann reite ich ein bisschen und dann gehe ich wieder weg und damit sind die happy und machen den Rest dann irgendwie auf ihrem Paddock, indem sie sich dann nochmal rumspielen, wälzen, keine Ahnung was. Bei einem PSSM-2-Pferd ist schon die Vorsorge und die Nachsorge einfach ein ganz wesentlicher Bestandteil meiner zeitlichen Planung. Also da muss ich einfach beispielsweise Dehnungsübungen mit einplanen, Mobilisierungsübungen mit einplanen. Eben wie gesagt, diese lange Vorbereitung erstmal ohne Reiter. Dann ist es halt unterschiedlich. Also manche Pferde, die können schon lange Strecken gehen. Aber meine Erfahrung ist schon, dass immer wieder eine Belastungsänderung denen gut tut. Also, dass ich dann halt zum Beispiel einfach mal im Gelände zwischendurch anhalte, mal eine Pause im Stand mache oder so. Oder es gibt halt auch eben die Pferdetypen, die einfach extrem von kurzen Einheiten profitieren. Also das habe ich auch regelmäßig, dass ich halt Pferde habe, die ich dann teilweise 5-mal am Tag arbeite, aber halt nur 10 Minuten. Und darüber kriege ich die dann einfach so gut aufgebaut, dass die Muskulatur dann richtig schön leistungsfähig wird. Oder halt, klar, bei mir ist es natürlich auch oft so, also entweder sind es halt dann vielleicht auch Sportpferde, die halt eben, also wo es wirklich dann um die maximale Leistungsfähigkeit geht, oder es sind halt dann auch wirklich Pferde, die irgendeine Lahmheit haben. Ne? Das habe ich natürlich schon oft, dass die Pferde dann halt mit Lahmheit kommen, so nach dem Motto, ja, der ist irgendwie so komplett durchgecheckt, keine Diagnose. Und dann gucken wir halt praktisch, ob wir eben über eine Anpassung auf muskulärer Ebene da was verbessern. Also da geht es dann halt darum, dass die Pferde dann lahmfrei werden. Und ja, wie schon gesagt, sollte wirklich, also das ist mein großer Tipp, dass einfach diese muskulären Dysfunktionen viel früher irgendwie mal so ein bisschen in den Fokus rücken sollten. Also es ist, also ja, man sollte, glaube ich, wirklich viel schneller einfach mal überlegen, ob für die Muskulatur des Pferdes irgendwas geändert werden kann, wenn ich merke, ich habe Taktfehler, ich habe Gangunreinheiten, das Pferd hat Probleme, Last aufzunehmen, es hat Probleme bei den Übergängen, es hat teilweise vielleicht auch Koordinationsstörungen oder so. Also ich bin da inzwischen echt so, bevor man sich da wirklich jahrelang Zeit lässt, um immer wieder auch das Geld zu sparen, irgendeine teure Untersuchungsmethode zu machen, die sich praktisch aufs Skelett bezieht, würde ich da inzwischen dazu tendieren, einfach aufgrund der Fülle an Pferden, die damit Probleme haben, dass man viel früher muskuläre Probleme in Betracht zieht. Weil letztendlich vergibt man sich gar nichts, wenn man das halt einfach ausprobiert. Also natürlich nicht einfach auf eigene Faust, aber ich meine, es gibt ja genug Therapeuten inzwischen, die sich sehr, sehr gut damit auskennen, wo man da einfach Hilfestellungen zu all den Punkten bekommt. Ihr könnt es auch von mir bekommen. Und dass man da einfach, weil ich sag mal, selbst wenn da irgendeine eine Problematik ist am Skelett, dann ist ja trotzdem nicht gesagt, dass damit nicht auch eine muskuläre Problematik einhergeht. Also es ist ja meistens, ehrlich gesagt, so, also ich habe auch jetzt, wenn ich mal so meine letzten über 20 Jahre als Trainer und als Bewegungstherapeut irgendwie angucke, dann habe ich natürlich auch diverse Pferde mit wirklich halt Diagnosen, also wo halt einfach eine Verletzung da ist, wo irgendeine Diagnose da ist am Skelett. Und trotzdem ist letztendlich dann es absolut notwendig, dass man die Muskulatur gut in den Griff kriegt. Und das ist auch sehr, sehr oft dann der ausschlaggebende Punkt, dass die Pferde dann wieder lahmfrei laufen. Also es ist nicht immer nur, das muss zusammenheilen, sondern ganz, ganz oft ist dann die muskuläre Behandlung und das richtig angepasste Training, Fütterung, tralala, da einfach ganz, ganz wichtig. Deshalb wäre das auf jeden Fall so ein bisschen mein Appell und auch mein Fazit so aus meiner Erfahrung und auch mein Appell eben dementsprechend, dass da einfach wirklich viel früher geguckt wird, was hat mein Pferd für ein Problem und kann ich da möglicherweise einfach auch mit sehr sanften Maßnahmen, ja, das ist ja auch der Punkt, ne? Das sind sanfte, nicht besonders kostspielige Maßnahmen, was jetzt Training und Fütterung und so angeht oder auch Haltung, kann ich da vielleicht einfach ein paar Sachen verändern, dass es halt gar nicht erst zu irgendwelchen ganz, ganz starken Symptomen kommt. Heute habe ich eigentlich im Outro gar nichts Besonderes mehr zu sagen. Ich hoffe, die Folge hat euch ganz genauso gut gefallen wie mir. Muskeln bei Pferden sind einfach schon eines meiner absoluten Leidenschaftsthemen und deshalb bin ich da auch immer total auf dem neuesten Stand und bilde mich da stetig fort, weil mich alles interessiert zu dem Thema. Und ich habe tatsächlich auch mit mehreren Forschern persönlichen Kontakt gehabt, jetzt auch nochmal vor der Podcast-Folge, um wirklich mich nochmal zu vergewissern, ob es irgendeinen neuen Stand der Dinge gibt, den ich vielleicht verpasst habe. Also von daher dürfte diese Folge wirklich super, super wertvoll für euch alle sein, weil sie tatsächlich einfach den aktuellen Stand der Wissenschaft abdeckt. Ganz wichtig ist mir noch kurz zu sagen, dass das natürlich, auch wenn es wissenschaftlich validiert ist, alles nicht in Stein gemeißelt ist. Es gibt auch immer wieder neue Erkenntnisse und es kann natürlich auch trotzdem immer sein, dass es irgendwelche Untersuchungen gibt, die ich nicht kenne. Also von daher seht das bitte alles nicht absolut, aber es deckt auf jeden Fall mal die Meinung und die Erfahrung und die Ergebnisse der meisten Wissenschaftler, die zu dem Thema forschen, ab. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich schon, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Tschüss!